Vom Buch Biblische Führung und Leitung heute das Thema Umgang mit Angriffe. Ich lese mal hier den Vers Matthäus 5,11. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden um meinetwillen. Matthäus 5,11. Ja, ich fange mal an mit dieser Frage hier. Wurdest du schon Opfer von grundloser Kritik oder Rufmord? Oder kennst du jemanden, der so etwas durchgemacht hat? Wir freuen uns, wenn unsere Arbeit von Menschen erkannt wird. Deswegen ist Widerstand und Kritik so verletzend. Ne? Versteht ihr? Wir bemühen uns in unserer Arbeit. Wir machen unsere Arbeit gut und wenn Leute kommen und uns kritisieren, dann denken wir, guck mal, ich bemühe mich so sehr, ich gebe mein Bestes und so weiter. Und warum trotzdem werde ich hier unter Beschuss genommen, kritisiert und so. Opfer von Kritik zu sein, tut weh. Ja, ist verletzend. Alle, die in Führungspositionen sich befinden, werden früher oder später diese Situation erleben. Wie würdest du reagieren? Bist du vorbereitet? Ja, als ich so 17 Jahre alt war, da habe ich ja die Bibel zum ersten Mal gelesen, als ich so 16 war. Ich habe die Bibel zum ersten Mal gelesen und als ich 17 war, dann habe ich die Bibel zum zweiten, zum dritten Mal gelesen und so. Und da habe ich solche Texte wie hier, Matthäus 5,11, ne? Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Habe ich gedacht, nein, aber ich bin ja nicht Jesus und so. Ich bin ja kein Apostel, deswegen wird ja niemand mich schmähen gegen oder über mich lügen und so. Ne? Das wird schon nicht passieren, ne? Im Laufe der Zeit wurde ich ja etwas Besserem belehrt. In der Gemeinde, ja, okay, wir können schon verstehen, wenn Menschen, die nicht gläubig sind oder die Menschen, die etwas gegen Gott haben, etwas gegen Kirchen haben, etwas gegen den Glauben haben, die Gemeinde kritisieren oder die Leiterschaft der Gemeinde kritisieren oder Christen kritisieren. Das können wir leicht wegstecken, weil wir denken, ja okay, ne, die sind ja böse, die sind ja vom Feind und so. Ne? Aber darum geht es heute nicht. Es geht heute um Angriffe oder Kritik von innen, von Mitgliedern der Gemeinde, von anderen Führungskräften. Und wir können denken, ja, andere Führungskräfte? Meinst du, Rolf, dass hier Älteste den Pastor kritisieren oder der Pastor die Ältesten oder die Ältesten untereinander sich kritisieren und so weiter? Nö, sowas passiert ja nicht. Ne? Aber guck mal hier, 4. Mose. 4. Mose ist so ein Buch, was ganz beispielhaft ist für Leiterschaft. Da können wir ganz, ganz vieles über Leiterschaft lernen. Und hier haben wir 4 Beispiele, wo Menschen sich gegen der Leiterschaft erhoben haben. Es fängt an mit Miriam und Aaron. Miriam und Aaron haben gesagt, weißt du was? Wir sind auch Propheten. Wir sind sogar älter als Mose. Ja, Mose war doch der Jüngste, ne? War jünger als Miriam und Aaron. Ich weiß nicht, ob er noch andere Geschwister hatte, aber er war jünger. Und die haben gesagt, wir sind auch Propheten, wir sind auch Priester. Wir sind älter als ihn, als er. Und warum sind wir nicht die Leiter des Volkes? Warum haben wir eine Nebenrolle und so? Ne? Und haben versucht, ihn, ich sag mal so, aus dem Thron zu werfen, sozusagen. Ne? Haben da ihre Argumente gestrickt. Wisst ihr, welches Argument Miriam und Aaron benutzt haben, um gegen Moses zu rebellieren? Ein sehr interessantes Argument. Ich sage so interessant, weil ja immer solche Argumente bis heute noch benutzt werden. Sie haben gesagt, Moses ist mit einer kuschitischen Frau verheiratet. Ne? Und den meisten wird es vielleicht nichts sagen, ne? Kuschitische Frau. Ne? Aber wenn wir so gucken, wo liegt das Land Kusch? Das Land Kusch ist das heutige Äthiopien. Und ihr wisst, Äthiopien ist in Afrika. Und das heißt, Moses hat mit einer schwarzhäutigen Frau geheiratet. Und das heißt, sie war eine Ausländerin, das heißt, sie war nicht Israelitin und dazu noch dunkelhäutig, versteht ihr? Und Miriam und Aaron, die hatten nichts gegen Moses. Die konnten nicht sagen, guck mal, Moses hat ja Ehe gebrochen oder er hat gestohlen, er hat Gott gelästert, etc. Nein, sie hatten nichts in der Hand. Deswegen mussten sie irgendetwas so, wie kann man sagen, aus der Luft greifen, versteht ihr? Irgendwas erfinden, so denken, wo, um das zu ihre Rebellion zu begründen, sagen, ja, wir haben ja einen Grund, um gegen Moses rebellieren, weil er was ganz Schlimmes getan hat, ne? Eine Ausländerin und noch dazu eine Dunkelhäutige, geheiratet, guck mal, der Leiter des Volkes Gottes hat so etwas getan, wie schlimm, er ist nicht würdig, ne, Leiter des Volkes Gottes zu sein, ne? Deswegen wir sind viel besser als er, ne? Wir haben diesen Fehler nicht getan. Ne? Ihr merkt schon in meinem ironischen Ton, ne, dass es noch heute so ist, dass Leute anderen von der Leitungsposition werfen wollen und dann irgendwas suchen. Ne? Irgend so ein Argument, oh, wir brauchen etwas, um hier zu beweisen, dass diese Person nicht würdig ist, seines Amtes, und dann graben sie und graben, bis die irgendetwas finden, was ja überhaupt keine Sünde war. Das heißt, dass Moses mit einer kuschitischen Frau verheiratet war, war ja keine Sünde, war nicht verboten, war nichts Schlimmes, war nicht Falsches, aber sie haben das, ne, so, wie kann man sagen, die Vorurteile ausspielen lassen, dass die Menschen so haben, gegen Ausländer, gegen Dunkelhäutige und so. Und dann haben viele gesagt, ja, Miriam, Aaron, ja genau, ihr habt recht, guck mal, ne, sie ist doch eine Ausländerin und so und etc., bla bla, ne, das ist schlimm und so, unser heiliges Volk Israel und so, ne. Was hat Moses gemacht? Ne, das berührt mich so tief, ganz, ganz tief. Was hat Moses in diesen vier Fällen gemacht? Vier, weil das ist das erste von vier. Hat sich hingekniet, sein Gesicht auf die Erde und hat gebetet. Gebetet. Und dann hat Gott, ne, über Miriam eine ganz schlimme Krankheit gelegt. Aussatz. Als Strafe. Und auch im zweiten Fall, Korah. Da kam wieder so einer, ne, ein Mitarbeiter, ein wichtiger Mitarbeiter, sogar ein sehr wichtiger, Korah, der war ein sehr einflussreicher Mann. Und der hat 250 andere Mitarbeiter, das heißt, Leiter des Volkes, ne, okay, ich weiß nicht, welche Posten sie hatten, aber irgendwie, ne, hatten sie irgendeinen, wie kann man sagen, Anerkennung. Damals, ne, waren sie, hieß das ein bisschen anders, hieß das hier ein, waren die, war das Volk so ein bisschen nicht geteilt. Heute teilen wir, sagen wir so, das Volk in, oder das Land wie Deutschland zum Beispiel, da gibt's die Bundesregierung und die Länderregierungen und die Stadt hat auch ihren Bürgermeister und die Abgeordneten und so weiter. Aber damals hieß das alles anders. Aber im Grunde geht's um das Gleiche. Das sind so, wie kann man sagen, ne, Stufen. Ne? Und im Mittelalter, da gab's der Kaiser und der König und die Prinzen und die, wie die alle hießen. Und damals, vor 3000 Jahren, da war das ein bisschen anders, aber im Grunde ging uns das Gleiche. Da ging es die Oberhaupten von den Familien und die Oberhaupten von den Großfamilien und die Oberhaupten von den Clans und Oberhaupten und so weiter und so weiter. Und diese 200 Männer, die waren Oberhaupten von irgendwas Wichtiges. Die waren, ne? Und Korah hat denen gesagt, guck mal, Moses, er kann nicht gut reden und er war 40 Jahre lang in der Wüste und bla bla bla, versteht ihr, er hat irgendwas da zusammengestrickt und konnte 250 wichtige Oberhäupter überzeugen, dass Korah viel besser wäre als Moses in der Leitung des Volkes. Und die haben sich hingestellt und gesagt, Mose, hör zu, ne, wir geben dir zwei Alternativ, entweder du gehst freiwillig oder wir, ne, reißen dich vom Thron mit Gewalt sozusagen. Was willst du, ne? Was hat Moses gemacht? wieder auf dem Boden gekniet, mit dem Gesicht auf dem Boden und gebetet. Ne? Und was ist dann passiert? Ihr wisst schon, die Erde hat sich aufgetan und die 250 verschluckt, sind in ein Loch gefallen. Ne? Gott hat das getan. Das war die zweite Auflehnung. Und dann, was passierte danach? Ne? Man hatte erwartet, dass das Volk gesagt hätte, ah, guck mal, ne? Das ist ja ein Zeichen Gottes, dass Gott Moses als Leiter des Volkes gestellt hat. Ja, weil Gott die Erde aufgemacht hat und diese Rebellischen da verschluckt hat. Ne? Das hätte man erwartet vom Volk, dass die das kapieren, realisieren. Aber nein, viele vom Volk haben gesagt, guck mal, Moses hat die 200, unsere 250 wichtige Männer getötet. Der böse Mose, ne? Den müssen wir wegmachen. Ne? Dann haben sie wieder sich aufgestellt gegen Mose, jetzt das ganze Volk. Und was hat Mose wieder getan? Sich auf dem Boden hingekniet, Gesicht auf dem Boden gebetet und hat Gott die Schlangen geschickt. Deswegen ist so 4. Mose das Buch, was so total beispielhaft ist für diese Rebellionen gegen die Leiterschaft der Gemeinde. Und das war damals so und das ist noch heute so, dass immer in Gemeinden Leute gibt, die denken, die werden die besseren Gemeindeleiter. Älteste oder Diakone, die denken, wenn ich diese Gemeinde leiten würde, ne, dann wäre alles viel besser. Dann wird diese Gemeinde wachsen, alle werden glücklich und so. Nicht wie jetzt, wo ich jetzt so unzufrieden bin. Und ich kenne doch ein paar andere, die auch unzufrieden sind und so. Ne? Ja klar, die sind Klatsch und Tratsch. Ne? Aber wenn man so guckt, dass ja auch gegen Jesus gehetzt wurde und auch gegen den Apostel Paulus. Viele waren gegen der Leiterschaft Jesu unzufrieden. Und gegen die Leiterschaft des Apostel Paulus sowieso, haben viele gesagt. Der Apostel Paulus, nein. Ne? Apollos ist viel besser als Paulus. Ne? Andere haben gesagt, nein, aber Petrus, ne? Kephas war der ursprüngliche Name von Petrus. Kephas, der ist viel besser als Paulus und Apollos zusammen. Ne? Das heißt, halt schon damals gab es solche Gruppierungen, die gesagt haben, nein, aber unser Gemeindeleiter, der ist nicht so gut. Wenn wir einen anderen hätten, dann ging es unserer Gemeinde viel besser. Ne? Und so. Ganz schlimm. Alles ganz, ganz schlimm. Welche ist dann die Formel, die wir nutzen sollen, um nicht kritisiert zu werden? Hier habe ich es geschrieben. Als ich jung war, hatte ich wenig Lebenserfahrung. Und falls mich jemand damals gefragt hätte, welche die Formel ist, um nicht kritisiert zu werden. Wenn jemand mich damals gefragt hat, Rolf, was meinst du? Was muss man tun, damit man nicht kritisiert wird? Dann würde ich antworten, ja klar, mache einfach nichts Falsches. Tue nichts Falsches, dann wird dich auch niemand kritisieren. Damals war ich naiv und habe sowas gedacht. Aber ja, ein paar Jahrzehnte Erfahrung als Gemeindeleiter und Missionar haben mich was anderes belehrt. Dass die Formel, um niemals Opfer von Kritik zu werden, eine ganz andere ist. Willst du keine Kritik bekommen? Ne? Hier ist die Formel. Sage nichts, tue nichts, sei nichts. Hier ist die Formel. Ne? Wer nichts tut, wer nichts sagt, wer ein Niemand ist, der wird ja auch nicht kritisiert. Es gibt so ein Sprichwort, niemand wirft Steine auf Bäume, die keine Früchte tragen. Okay, vielleicht in Deutschland kann man das schwer nachvollziehen, was dieser Satz bedeutet. Aber als ich Kind war, lebte ich auf dem Land und man ist ja manchmal gestreift, spazieren gegangen und hat man da so irgendwo so einen Orangenbaum gesehen. Und aber die Orangen, die waren ganz oben auf dem Baum und da dachte ich, oder die besseren Orangen, ne, die leckeren, die größeren, die gelben, die waren ganz oben, ne. Unten war schon alles, ne, abgepflückt und die Guten waren da oben und hat man gedacht, wie pflücke ich die Orangen da oben? Was, weißt du was? Ich werfe da einen Stein, ne? Werfe einen Stein auf diese Orange und wenn ich sie treffe, dann fällt sie ab, ne? Und so könnt ihr diesen Satz verstehen. Niemand wirft Steine auf Bäume, die keine Früchte tragen. Das heißt, niemand kritisiert einer, der nichts tut. Weil man nur kritisiert Sachen, die jemand tut. Ja, so ist es. Deswegen Okay, dieser Satz ist ja ironisch gemeint. Und bitte kommt nicht auf diese Idee und sagt, okay, alles klar, der Pastor Rolf hat gesagt, ne, willst du nicht kritisiert werden, dann tue ich nichts. So, dann, was mache ich? Ich tue nichts. Ne? Ich ziehe mich zurück und werde einen normalen Mitglied der Gemeinde für den Rest meines Lebens. Nein, das habe ich nie so gemeint, nicht so. Sondern ich habe es ironisch gemeint. Im Sinne, ne? Alle, die etwas tun, werden kritisiert. Es ist normal und deswegen müssen wir uns vorbereiten, denken, wie gehe ich damit um? Was tue ich, wenn ich kritisiert werde? Weil es wird passieren. Wer führt und leitet, wird Opfer von Kritik werden. Das gebe ich euch schriftlich. Ne? Das ist es schriftlich. Hier ist es schriftlich. Da hier steht es. Ne? Schriftlich. Schwarz auf weiß. Johannes 15, 20. Ne? Hat Jesus gesagt. Wenn sie mich kritisieren, der Leiter bin, dann werden sie euch auch kritisieren, wie ihr meine Nachfolger seid. Ja? Moses war doch ja ein ziemlich perfekter Mensch, ich sage mal so. Der geduldigste Mensch auf Erden. Mit 80 Jahren, ne? Viel Lebenserfahrung, viel Gebet, sehr eng mit Gott verbunden und trotzdem wurde er kritisiert, sehr stark. Gegen ihn wurde rebelliert. Sehr, sehr, sehr stark. Jesus, der Sohn Gottes, war auch ein ziemlich perfekter Mensch oder besser gesagt ein ganz perfekter Mensch. Auch gegen ihn wurde rebelliert, wurde kritisiert. Und deswegen, wenn wir normale, fehlerhafte Menschen, die weit weg entfernt sind von Menschen wie Moses, Abraham und Jesus und so weiter, umso mehr werden wir auch kritisiert. Ja klar, dass... Ich sage mal so, ich meine nicht jetzt, dass wir sagen können, okay Leute, kritisiert mir wie so viel ihr wollt, damit habe ich kein Problem, egal, das ist mir völlig egal. Im Sinne, ich mache hier Fehler, ich mache alles krumm und schief und egal was ihr sagt, es interessiert mich nicht. Nee, das meine ich nicht. Ich meine schon, wenn wir alles nach bestem Wissen und Gewissen machen, dass wenn wir uns bemühen, alles korrekt zu machen und dann kritisiert werden, so meine ich es, ne? Wenn wir wirklich etwas schief gemacht haben, falsch gemacht haben, nicht korrekt gemacht haben, dann haben die Leute ja logischerweise Recht, uns unter Beschuss zu nehmen oder uns zu korrigieren. Klar, okay, das ist was anderes. Aber was meine ich heute ist, da es geht um grundlose Kritik. Grundlos. Was ist grundlos? Ohne Grund. Ohne Grund. Man will denken, aber wer kritisiert schon jemand anderen? Ohne Grund. Ja, so ist es. So sage ich euch. Es gibt viele Menschen, die haben Spaß daran, andere zu kritisieren. Ohne Grund. Wie hier, ne, Miriam und Aaron. Die hatten ja keinen wahren Grund, um Mose zu kritisieren. Die haben eins gefunden. Versteht ihr? Deswegen war es ja grundlos in diesem Sinn. Es war nicht wirklich ein Motiv, es gab ja nichts, was sie in der Hand haben gegen Moses. Ich habe hier geschrieben, es wird immer diejenigen existieren, die mit deiner Arbeit unzufrieden sind, die behaupten, dass sie deine Arbeit besser machen würden als du, falls sie an deiner Stelle stünden. Ja? Es gibt immer diese Leute, die sagen, guck mal, der Rolf, der macht seine Arbeit nicht so ganz perfekt. Wenn er wäre, ne, würde ich das alles anders machen, viel besser. Ne? Ja, warum machen die das dann nicht? Ja klar, ist einfach. Ne? Hier ne, als Zuschauer von einem Fußballspiel, vielleicht ist es ja ein ganz gutes Beispiel, ne? Zuschauer von Fußballspielen, die sagen, guck mal, der Spieler so und so, der ist ganz schlimm und so, warum... Schießt er den Ball nicht in dieser Richtung? Warum tut er nicht das? Warum schießt er nicht ein Tor und so weiter? Warum gibt er den Ball nicht zum anderen und so weiter? Der ist total bekloppt, der ist schlimm und so. Ne? Wenn ich ne, in seinem Platz wäre, dann würde das Team das Spiel gewinnen und so, weil der ist total schlecht. Ne? Warum spielt der Zuschauer dann nicht ne, da? Ja klar, weil er in Wahrheit viel schlechter ist als der Spieler. Aber er denkt, dass er besser ist. Versteht ihr? Und so auch in der Gemeinde gibt es viele Leute, die sagen, ich werde ganz besser als der Pastor. Ich kann besser predigen als der Pastor. Ich kann alles besser machen als der Pastor. Warum stehen sie nicht an der Stelle vom Pastor? Weil sie in Wahrheit nicht in der Lage sind. Aber sie denken, versteht ihr? Sie denken, dass sie das könnten. Kritik kann die Motivation der Leiterschaft zerstören. Sie greift den Selbstwertgefühl an, bringt uns um den Verstand. So ist es. Ich sage aus eigener Erfahrung, wenn man ja wenn man kritisiert wird, grundlos kritisiert wird, wenn Leute Sachen erzählen, die nicht stimmen, die ganz falsch sind, die aus der Luft gegriffen wurden gegen uns, kann die Motivation zur Leiterschaft zerstören. Dann denkt man, weißt du was, ich gebe auf. Ich hänge meinen Job am Nagel. Ich höre damit auf. Warum nehme ich das auf mich? Warum tue ich sowas? Ich höre damit auf. Ja, sowas passiert wirklich und nicht zu wenig oft, weil sie uns, wie kann man sagen, sie greifen den Selbstwertgefühl an. Man denkt, ich bin gar nichts wert. Niemand liebt mich. Alle sind gegen mir. Ja, das ist ja total schlimm, solche Gefühle zu haben. Bringen uns um den Verstand, weil man fängt an zu denken, was habe ich falsch getan? Was hätte ich anders machen müssen, damit das nicht passiert und so. Ne? Das ist so total schlimm, wenn man sowas erlebt. Und ich hoffe, dass ihr das nicht erleben müsst, aber wahrscheinlich wird ihr das erleben. Und deswegen am besten wappnet man sich dagegen. Warum machen diese Menschen sowas? Sie behaupten sicher, dass sie es tun, weil sie uns lieben, ne? Weil sie uns helfen wollen. Ne? Die denken, wie vielleicht Aaron und Miriam, ja, wir werden das Volk Gottes einen Dienst erweisen, wenn wir das Volk Gottes leiten anstatt Mose. Weil Mose, ne, der ist unfähig, der hat so viele Fehler, aber wir sind viel besser. Deswegen werden wir dem Volk was Gutes antun, wenn wir leiten. Versteht ihr? Oder, ne? Und da gibt's immer Leute, die dann die Gemeinde oder den Pastor oder die Ältesten kritisieren, weil sie denken, ja, ich muss die doch kritisieren, um zeigen, wie die Gemeinde verbessert werden könnte und so. Ne? Wenn diese Menschen die Gemeinde wirklich verbessern möchten, dann würden sie diese Regel folgen, die ich schon 100-mal erwähnt habe. Lobe öffentlich, kritisiere privat. Wenn jemand wirklich beitragen möchte, wenn jemand wirklich die Gemeinde oder die Leiterschaft verbessern möchte, dann geht er privat zur Leiterschaft und geht, Leute, ich habe hier einen Vorschlag, wenn ihr dies und das vielleicht ein bisschen anders machen würdet, dann wird es vielleicht ein bisschen besser klappen und so, ne? Ein Vorschlag, so privat unter vier Augen und dann das nicht mehr kommentieren, das dort sterben lassen sozusagen. Aber nein, es gibt Leute, die dann alle Mitglieder der Gemeinde erzählen, weißt du was, wenn ich der Pastor wäre, dann würde ich dies und das machen. Dann geht er zum Nächsten und erzählt das Gleiche und so weiter und zum Nächsten und so weiter. Das heißt, er stiftet einen Aufstand. Und das ist keine Liebe. Versteht ihr? Das ist keine Liebe. Da ist kein Interesse, um die Gemeinde zu verbessern dahinter. In der heutigen Schulung geht es um das Heruntermachen. Heruntermachen, ja. Andere Menschen zu demütigen, andere Menschen klein zu machen. Das wollen sie. Das wollen sie. Warum wollen Menschen andere klein machen? Weil sie ein seelisches Problem haben, zum Beispiel Neid. Damals, vor 30 Jahren, hätte ich nie gedacht, dass es wirklich neidische Menschen gibt. In der Bibel steht es, du sollst ja nicht beneiden. Habe ich gedacht, völlig unnütz. Dieses Gebot müsste gar nicht stehen, weil weißt du, Neid, was ist Neid? Ich bin nicht neidisch, ne? Neidische Menschen, sowas gibt's nicht. Ne? Aber im Laufe der Jahre habe ich erfahren, dass es wirklich neidische Menschen gibt. Es gibt Menschen, sie können es nicht ansehen, wie jemand etwas Schönes macht. Wenn sie sehen, dass jemand etwas Schönes macht, dann versuchen sie, das schlecht zu reden oder kaputt zu machen oder zu klauen, weil sie denken, ich möchte das tun. Weil wenn jemand hier ein Kunstwerk macht und dann kommen andere Leute und sagen, oh, tolles Kunstwerk, wow, schön. Ne? Dann kommt der neidische Mensch und denkt, aber ich möchte gelobt werden. Ich möchte auch so etwas Schönes machen. Ich möchte, dass andere zu mir kommen und sagen, tolle Arbeit und so. Ne? Und dann, was machen die? Die versuchen, das kaputt zu machen. Dann gehen sie hin zu diesen anderen Menschen, no, nein, aber guck mal, dieses Kunstwerk, das ist gar nicht so schön. Das ist in Wirklichkeit hässlich. Das ist ja ganz armselig. Das ist ja gar nicht so wertvoll, etc. Versteht ihr? Ne? Das kaputt zu machen. Neidische Menschen oder stolz. Stolze Menschen können nicht zusehen, wie andere gelobt werden. Wenn jemand einen ganz guten Job gemacht hat, wenn jemand sich bemüht hat und etwas ganz Schweres gemacht hat, dann kommen viele und sagen, wow, toll, du hast das so toll gemacht, dieses Werk, dieses Bau, das, was du gebaut hast oder das, was du hier erbaut hast oder das hast du so toll gemacht, du hast dir so viel Mühe gemacht. Und dann kommt der stolze Mensch und sagt, aber ich habe ja auch viele Sachen gemacht, die ganz schwer waren. Warum kommen die Menschen nicht zu mir und loben mich und so weiter? Oh nein, ne? Deswegen muss er dann das schlecht reden, muss den Leuten sagen, nee, aber guck, das, was er gemacht ist, hat war es gar nicht so groß, so wichtig und so weiter. Nein, ne? Und solche Menschen gibt's wirklich. Diese Menschen, die wollen das Zentrum der Aufmerksamkeit sein. Es gibt Leute, die immer wollen, dass alle um sie herum sind und sie die ganze Zeit loben. Oh, guck mal, wie schön, wie toll der ist und so. Wow, Bruder, du bist der oder Schwester, du bist die Größte, du bist die Schönste und so. Es gibt Menschen, die immer das wollen, dass andere immer, ne? Und man sieht so im Facebook oder Internet oder Instagram solche Menschen, die immer hier draufstehen auf die, ne, Kommentare der anderen. Du bist toll, du bist schön, wow, wie schönes Foto und so weiter. Ne? Es gibt Leute, die dann so quasi da süchtig sind auf solche Kommentare. Ja, das ist ein seelisches Problem, weil sie im Grunde ein Selbstwertgefühlproblem haben. Sie sind nicht aus sich selbst zufrieden mit sich selbst, sondern sie brauchen, dass andere ihnen sagen, dass sie wichtig sind, dass sie etwas bedeuten. Und wenn die anderen das nicht tun, dann fühlen sie sich nichtig. Das ist ja ganz falsch, weil man müsste, als Christ, müsste man wissen, ich bin wichtig, ich habe Wert, Gott liebt mich, egal was die anderen Menschen sagen. Ist ja nicht schlimm, wenn andere Menschen mich loben für etwas Schönes, was ich gemacht habe, aber ich brauche das nicht grundsätzlich. Andere kämpfen um Posten. Ja, es gibt Leute, die Posten wünschen oder beneiden. Die denken, oh, ich werde so gern ein Diakon und ich werde so gern ein Ältester, ich wäre so gern ein Pastor und so. Ne? Sie wünschen sich das und wenn ein anderer diesen Posten erreicht, dann ist er neidisch und versucht, das kaputt zu machen. Versucht dieser Mensch, oder wenn er merkt, oh, guck mal, dieser, der wird vielleicht hier als Ältester eingesegnet, versucht den anderen schlecht zu reden, damit der andere nicht eingesegnet wird und damit vielleicht der selbst, ne, dann diese Chance bekommt und so weiter. Man denkt vielleicht, oh nein, aber sowas gibt's ja in Gemeinden nicht. Aber leider öfter als man denkt. Und wenn man so guckt, warum Menschen andere kritisieren und so ein bisschen dahinter schaut, warum hat er das gemacht, merkt man sowas, merkt man, dass so die Gründe sind. Zum Beispiel hier Jesus. Ne? Die Menschen hatten nichts gegen Jesus, aber wollten ihn töten. Ne? Aber die Leute würden nicht sagen, Jesus, weißt du was, wir wollen dich töten. Warum? Weil du ein guter Mensch bist und unsere Heuchelei aufdeckst. Deswegen wollen wir dich töten. Ne? Logischerweise würden die Menschen das nicht tun. So offen reden, ne? So klar. Du bist ein guter Mensch und deswegen wollen wir dich töten, weil wir böse sind. Ne? Niemand wird so sagen. Alle würden sagen, nein, weil wir gut sind und du böse. Ne? Das war das Argument der Pharisäer und der Schriftgelehrten und so weiter. Haben gesagt, wir halten das Gesetz, ne? Und Jesus, ne? Der hält das Gesetz nicht. Deswegen muss er sterben. Ne? Aber genau das Gegenteil war der Fall. Aber ne, so ist es halt. Ne? Die hatten nichts in der Hand gegen Jesus. Jesus hat hier gesagt, Johannes 15, 25, doch dies geschieht, damit das Wort erfüllt wird, das in ihrem Gesetz geschrieben steht, sie hassen mich ohne Ursache. Johannes 15, 25, ohne Ursache. Ja, es wird Menschen geben vielleicht, die dich ohne Grund hassen werden. Einfach weil du, ne, besser bist als sie. Weil du etwas tust, was sie nicht können, was sie nicht schaffen, was sie beneiden. Und dann hassen sie dich, aber sie können nicht sagen, ich hasse dich, weil du besser bist als ich. Ne? Nein, die werden es nicht sagen, sondern weil du böse bist. Ne? Und so. Johannes 18,30, sie antworteten und sprachen zu ihm, wäre er kein Übeltäter, so hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert. Das heißt, ne, Pilatus fragte den Priestern, warum soll ich Jesus dann verurteilen? Ne? Dann war ihre Antwort das, wäre er kein Übeltäter, so hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert. Das heißt, die haben keinen Grund genannt. Die haben einfach gesagt, er muss verurteilt werden, weil wir so entschieden haben. Ne? Weil wir ihn nicht mögen. Das ist die Wahrheit. Ne? So wäre es wahrheitsgemäß ausgedrückt. Und Jesus? Wie reagiert Jesus? Ist Jesus jetzt empört und sagt, oh, ihr verurteilt mich ohne Grund, wie schlimm, ihr seid alle böse und so. Nein, Jesus macht wie Moses. Ne? Moses hätte auch so reagieren können gegen Miriam und Aaron und Korah und so weiter. Ihr verurteilt mich ohne Grund, das ist ja kein Grund, verurteilt zu werden, weil ich eine kuschitische Frau geheiratet habe, das ist ja kein Grund und so, versteht ihr? Er könnte, aber das würde nichts bringen, weil Miriam und Aaron und Korah und auch die Schriftgelehrten alle hatten ja gegen Moses und gegen Jesus, beziehungsweise, das war ja nicht eine Tatsache, was sie motiviert hat. Miriam und Aaron, die haben nicht wirklich Moses angegriffen, weil wegen seiner Frau, sondern das war ja nur ein Vorwand. Hätte Moses jetzt hingegangen und gesagt, ja, aber das stimmt ja gar nicht, das ist ja gar kein Problem, das ist ja keine Sünde, verheiratet zu sein mit einer kuschitischen Frau, dann hätten sie ja das was anderes erfunden, versteht ihr? Und wenn er dann gesagt hätte, aber das ist ja auch keine Sünde, dann hätten sie ja eine dritte Sache erfunden und immer so weiter. Und mit Jesus das Gleiche. Wenn Jesus gesagt hätte, aber Leute, das, was ihr hier mir vorwürft, das stimmt ja gar nicht und so weiter, dann hätten sie was anderes erfunden. Und deswegen fing er gar nicht damit an, sich selbst zu verteidigen. Versteht ihr? Fing er gar nicht damit an, sondern einfach gebetet. Warum haben die Menschen Jesus angegriffen? Oder warum greifen die Menschen uns an? Der Grund ist das gleiche. Weil die Dunkelheit nicht beleuchtet werden möchte. Johannes 3, Vers 19. Die Dunkelheit macht das Licht nicht. Deswegen wusste Jesus schon, dass das alles passieren würde. Jesus als Gott wusste schon alles sowieso. Aber das können wir auch wissen. Wenn wir die Wahrheit verkünden, dann wird es Menschen geben, die damit nicht einverstanden sind. Die von der Lüge sind, die vom Bösen sind, die geleitet von Satan sind. Aber sie kommen nicht und sagen, Rolf, hör zu, ich bin hier geleitet von Satan, ich liebe das Böse und deswegen, weil du von der Wahrheit bist, hasse ich dich oder so. Ja klar, werden sie das nicht so sagen, in dieser Art und Weise. Sondern sie werden kommen und sagen, Rolf, du hast viel Falsches gemacht und deswegen musst du raus. Ne? Versteht ihr? Ne? Und wir denken, die wollen mich rauswerfen und so, ne, weil die so viel Falsches gemacht haben. Was habe ich denn falsch gemacht und so? Ne? Nein, was wir falsch gemacht haben, ist, dass wir die Wahrheit verkündet haben. Und das wollen wir weiter tun. Und deswegen werden wir verfolgt. Auch manchmal in der Gemeinde. Ja, auch in der Gemeinde gibt's ja der Stroh. Jesus hat doch den Beispiel vom Weizen und vom Stroh erzählt. Es gibt in der Gemeinde auch den Stroh, Menschen, die nicht wirklich bekehrt sind. Menschen, die die Liebe in ihrem Herzen nicht wirklich haben. Die solche Sachen wie Neid und Stolz und Machtsucht und sowas in ihren Herzen noch haben. Nächste Überschrift, die Unruhestifter. Nehemia musste gegen so einen sogenannten Sanballat kämpfen. Dieser Sanballat war hier das Beispiel eines Unruhestifters. So ein Beispiel ist für alles, was ich hier erzähle. Von Menschen, die versucht haben, die Arbeit von anderen zu unterbinden, zu schikanieren und so. Nehemia wollte die Mauern wieder aufbauen. Das war seine Aufgabe und er wäre froh, wenn alle gesagt hätten, toll Nehemia, hier Mauern aufbauen, wichtige Arbeit, das sind wir dabei. Aber nein, da gab es immer Leute, die gesagt haben, nein, die Mauern aufbauen, warum, wozu, ne? Wir haben Wichtigeres zu tun und so weiter, ne? weil sie auch ihre Gründe hatten. Sanballat, ne, wusste, dass wenn die Mauern wieder auferbaut werden, dann wird Jerusalem zu einer starken Stadt, kommerziell, finanziell, und das wollte er nicht. Er wollte, ne, dass Samaria weiter die finanzielle Macht, kommerzielle Macht blieb. Und deswegen ist er zu Nehemia gegangen, hat gesagt, Nehemia, weißt du was, das mit dem Mauerbau und so weiter, ne, das lassen wir lieber sein und so. Und okay, Nehemia hat sich nicht überreden lassen. Dann hat der Sanballat, ne, das gemacht, was ich gesagt habe. Klatsch und Tratsch unter dem Volk, guck mal, Nehemia, weißt du was, liebe Leute, Nehemia, der, ne, spielt sich auf, der ist ein Hochstapler und so weiter, bla bla bla. Das heißt, gegen Nehemia gehetzt unter dem Volk. Und das war für Nehemia eine doppelte Aufgabe, die Mauern aufzubauen und den Sanballat zu neutralisieren. Ne? Und so ist es manchmal in den Gemeinden. Man will eine Gemeinde leiten, man denkt, oh, ich als Gemeindeleiter werde predigen, werde lehren, werde Jüngerschaft machen und toll und alles wird gut gehen. Aber nein, das ist nur die Hälfte der Aufgabe. Die andere Hälfte ist, solche Menschen, diese Unruhestifter, neutralisieren. Ja, die Unruhestifter haben ihre Waffen. Sie verspotten, belächeln und kritisieren. Und als dies nicht funktionierte, hat Sanballat eine andere Methode angewendet, Angst zu schüren. Hat versucht, Nehemia Fallen zu stellen und politische Taktiken angewendet, Widerstand geleistet, Gerüchte verbreitet. Ganz, ganz schlimm. Nehemia war ein guter Leiter. Er wollte etwas bauen. Ja, manchmal sehe ich so Werbungen von Ballerspielen, wie man so sagt. Wenn man so irgendwelche Videos auf YouTube schaut, dann kommen immer so Werbung von Ballerspielen, wo dann die Spieler da mit Kanonen schießen auf irgendwelche Gegenstände, Autos oder Häuser und sie zerstören. Und dann denke ich, wie lange braucht man, um ein Haus zu bauen, und wie viel Zeit braucht man, um ein Haus zu zerstören? Man braucht vielleicht Monate, um ein Haus zu bauen, und viel, viel Geld. Und in einer Sekunde kann man dieses Haus zerstören. Und so ist es auch in der Gemeinde. Eine Gemeinde braucht 30 Jahre, um aufgebaut zu werden. Und einer kann diese Gemeinde in einem Monat zerstören mit Klatsch und Tratsch, mit Lügen und sowas. Und deswegen ist es total gefährlich. Solche Menschen in Gemeinden sind total gefährlich. Sanballat war ein Negativleiter. Wenn man so sagt, führen heißt Einfluss, führen ist beeinflussen, Führung ist Einfluss. Und dann war, ne, Sanballat ein Einflusser zum Negativen, Einfluss, damit die Mauern nicht wieder aufgebaut würden. Es ist ja viel leichter, ne? Es ist viel leichter, etwas nicht zu tun oder etwas kaputt zu machen, was es schon gibt, als etwas aufzubauen. Deswegen sollen wir uns bemühen, das zu erhalten, was es schon gibt, und neue Sachen aufzubauen und aufzupassen auf Menschen, die versuchen, Sachen kaputt zu machen, weil sie den Wert der Sachen nicht kennen, weil sie selbst keine Arbeit investiert haben, um das aufzubauen. Wie sollen wir damit umgehen? Punkt Nummer 1, sich demütigen. Sich nicht selbst verteidigen mit Gegenangriffen, sich nicht herunterlassen auf dem Niveau der Angreifer, nicht mit fleischlichen Waffen kämpfen. Punkt Nummer 2, wir haben einen Richter. Paulus wurde angegriffen und was hat er gesagt? Ich habe einen Richter, Gott ist mein Richter, weil einige haben ihm, ne, verleumdet. Und dann hat er gesagt, Gott ist mein Richter. Ich weiß, dass mein Gewissen rein ist. Wir haben einen Richter, vor dem wir Rechenschaft ablegen müssen. Wenn wir mit ihm im Einklang sind, sind wir guten Gewissens. Werden wir unsere Zeit nicht verschwenden mit Selbstrechtfertigung. Wenn wir damit anfangen, mit Selbstrechtfertigung, wenn wir hinter den Leuten rennen und sagen, nee, aber ich habe das nicht gemacht und das ist nicht so und ihr seht das falsch und so weiter, dann macht man irgendwann nur noch das, ne? Und baut nichts, sondern nur rennt hinter den Leuten her. Hinter den Wind. Weil Klatsch und Tratsch ist so wie der Wind. Punkt Nummer 3, wir haben manchmal den Eindruck, dass alle gegen uns sind. Ja, sage aus eigener Erfahrung. Manchmal denke ich, oh, alle sind gegen mir. Ne? Aber interessant, dass irgendwo hier steht, Markus 12, 37, und die große Volksmenge hörte ihm mit Freude zu. Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben Jesus bekämpft und Jesus könnte denken, oh, alle sind gegen mir. Die Schriftgelehrten, die Pharisäer und so weiter sind gegen mir. Ne? Meine Arbeit ist umsonst. Niemand liebt mich, niemand mag mich und so. Ne? Aber nein, die große Volksmenge hört ihm mit Freude zu. Das heißt, es gibt immer Leute, die uns mögen, die uns mit Liebe zuhören, die unsere Botschaft, unsere Arbeit brauchen. Punkt Nummer 4, beten, ne? wie Mose in allen Situationen. Wenn die Aufgabe, die wir erledigen oder der Amt, den wir bekleiden, wirklich der Herr uns eingesetzt hat, dann wird er uns verteidigen. Es gibt so einen tollen Bibelvers, was sagt, sucht den Schutz Gottes und kämpft gegen den Feind. Ich sage es in meinen Worten. Unterwirft euch Gott, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. So heißt es, ne? Unterwirft euch Gott, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Wenn wir uns Gott unterwerfen, wenn wir unter der Autorität Gottes stehen, dann haben wir Autorität, weil Autorität ist so eine Kette. Autorität ist immer eine Kette. Das heißt, der Bürgermeister, er steht unter der Autorität des Landesministeriums oder so. Und der steht unter der Autorität des Bundesministeriums und so weiter. Ich sage in meinen Wörtern, versteht ihr, was ich meine? Das heißt, es gibt so eine Kette. Und wenn jetzt einer diese Kette bricht und rebelliert und sagt, ich werde alle Gesetze über den Haufen werfen, ich tue, was ich will, dann verliert er das Recht, verliert er die Autorität. Dann hat er nicht mehr die anderen hinter seinem Rücken, sondern er ist alleine gestellt. Und das Gleiche gilt im geistlichen Bereich. Wenn wir die Gebote Gottes nicht gehorchen, wenn wir sagen, was Gott befiehlt, ist mir egal, aber dann haben wir auch nicht er hinter unserem Rücken, versteht ihr? Deswegen müssen wir zuerst seinen Schutz suchen, ihm gehorchen, uns vor ihm demütigen, dann haben wir seine Autorität, um zu siegen. Deswegen ist ganz, ganz wichtig, das mit dem Gebet, nicht nur beten hier, bla 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 bla, plapper Gebete, nein. Das ist nicht gemeint, sondern im Kämmerlein sich mit Gott versöhnen, wirklich mit ihm im Einklang kommen, mit seinem Geist im Einklang kommen. Punkt Nummer 5, was können wir noch tun? Seelsorge suchen und Unterstützung im Gebet von geistlichen Geschwistern. Versteht ihr? Brüder und Schwestern sind auch da, um uns zu unterstützen, wenn wir Hilfe brauchen. Und das lehrt die Bibel, ne? Klingt jetzt ein bisschen, ne, wir denken, ah, aber guck mal, ich soll zu den Brüdern gehen und sagen, Brüder, ich bin jetzt unter Beschuss, ich fühle mich schwach, bitte unterstützt mich, bitte, ne, betet für mich, bitte, ich brauche eure Hilfe und so. Klingt jetzt schwach, aber die Bibel lehrt uns das. Wir sollen das tun, wir sollen unsere Schwächen zugeben und sagen, ich brauche euch. Ne? Das ist, ne, nicht wirklich eine Schwäche. Schwäche wäre, wenn man sagt, nee, ich ziehe das alleine durch, ich bin stark und so. Das ist nicht korrekt, das ist nicht richtig, weil man dann irgendwann kaputt geht. Wir schaffen das nicht alleine. Punkt Nummer 6, nicht aufgeben. Ne? Das ist der Punkt Nummer 6, nicht aufgeben. Wenn wir aufgeben, haben die Kritiker ihr Ziel erreicht und können sich brüsten, sich freuen darüber, wie sie wieder mächtig waren. Weil das wollen die Kritiker. Die wollen, dass wir aufgeben. Die Menschen sagen, ah, guck mal, der Pastor oder der Älteste, ne, der ist nicht gut und so. Das heißt, die wollen, dass wir den Kopf hängen lassen, dass wir das Tuch werfen. Ne? Die wollen das. Das ist ihr Ziel. Und wenn wir das tun, dann können sie klatschen, ja, wir haben unser Ziel erreicht. Ne? Weiter, ne? Weiter so, dann denken sie. Wer ist der Nächste, den ich kaputt mache? Ne? Aber nein, wir sollen nicht aufgeben, weil der Preis dafür ist sehr hoch, die Zerstörung der Arbeit des Herrn. Dann hat Satan wieder einmal gesiegt, wenn wir aufgeben. Dann hat Satan wieder einmal gesiegt. Deswegen dürfen wir nicht aufgeben. Wir dürfen nicht das tun, was die Gegner wollen, sondern wir müssen siegen. Nicht um unseren Willen, sondern um des Willen des der Arbeit, des Werk des Herrn, der Gemeinde, dass die Gemeinde nicht zerstört wird, weil wenn die Gemeindeleitung kaputt gemacht wird, dann wird auch die Gemeinde kaputt gemacht. Und das wollen wir nicht, das will Gott nicht. Satan will das. Deswegen müssen wir standhaft bleiben. Wie sollen wir damit umgehen? Letzter Punkt. Meistens kommt Kritik von den Zuschauern in Klammern. Das heißt, wir sind die Zuschauer in der Gemeinde. Diese Zuschauer sind Menschen, die nur zuschauen, nur gucken, wie andere sich bemühen. Aber sie wissen nicht, wie schwer die Arbeit in der Gemeinde ist. Es gibt solche Menschen, die immer nur zum Gottesdienst gehen, sich da hinsetzen und gucken, wie die anderen, ne, predigen und leiten und singen und so weiter. Und sie gucken nur. Und wer nur guckt, ne, irgendwann denkt er, oh, aber das würde ich besser tun und das würde ich besser tun, sah, mit ausgestreckten Finger, ne, weil sie ja nichts tun. Die wissen nicht, wie schwer das ist, das alles zu machen. Und deswegen sage ich, lass uns intelligenter sein. Und einen Trick benutzen und diese Menschen, ne, einbinden in der Arbeit. Und sagen, toll, wow, du kannst das gut machen, super, dann tu das. Ne? Und umso mehr Menschen involviert sind in der Arbeit in der Gemeinde, umso weniger Kritik gibt es in der Gemeinde. So ist es, ne? So sieht es aus in der Realität. Umso größer der Leitungsteam ist, umso weniger Kritik gibt es. Weil dann mehr Menschen arbeiten und wissen, wie schwer, wie kompliziert das ist. Nehemia, das Buch Nehemia, wenn wir es lesen, da können wir auch ein paar Tipps rauslesen. Punkt Nummer 1, sei bewusst, dass es die Ruhestörer oder wie hat es hier geschrieben, Unruhestifter, ne, dass es solche Menschen gibt, geben wird. Und versuche sie zu erkennen, versuche zu merken, oh, wer, ne, diese Kandidaten, und damit man versucht, die zu neutralisieren. Punkt Nummer 2, erlaube nicht, dass dein Projekt zum Stillstand kommt. Nummer 3, vertraue Gott, dass er dich schützt. 4, lege die Hand ans Pflug, arbeite, ja. Und Punkt Nummer 5, ermutige die Gemeinde, weil ja klar, so ein Klatsch und Tratsch entmutigt auch die Gemeinde, wenn die Gemeinde merkt, dass da Leute gibt, die immer gegen den Pastor oder die Ältesten schlecht reden, verleumden oder so, dann werden auch Gemeindemitglieder entmutigt und so. Und kommen vielleicht nicht mehr zum Gottesdienst, weil sie da immer merken, oh, da ist Klatsch und Tratsch und so weiter. Ne? Und das mag ja niemand. Deswegen ermutige die Gemeinde. Lass mich das alles mal zusammenfassen in einen Satz. Jesus geht so weit, dass er in Matthäus 5,11, ja der Vers, was ich ganz am Anfang gelesen habe, ne, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügen, dann ist jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen, Matthäus 5,11, interessant, das erste Wort, glückselig, anders übersetzt, seid glücklich darüber. Wir sollen uns freuen, wenn wir kritisiert werden, klingt ein bisschen, ne, so komisch, wir sollen uns freuen, wenn wir kritisiert werden, aber denkt daran, grundlos kritisiert zu werden, steht einem Lob gleich. Ja, weil wer würde einen anderen grundlos kritisieren. Warum? Es zeigt, dass wir etwas Beneidenswertes, etwas Herausragendes getan haben oder tun. Ja? Wenn jemand grundlos kritisiert, das zeigt, dass das, was wir tun, ne, wie dieser Baum, das Orangenbaum, Orangen trägt. Jemand will uns bewerfen. Ne? Warum? Weil wir eine Frucht tragen. Jemand, ne, fühlt sich verunsichert wegen uns, weil wir etwas Schönes getan haben. Dann möchte jemand das runterspielen, weil er nicht dazu fähig ist. Dann muss er den anderen runtermachen, weil er es beneidet. Versteht ihr? Das heißt, wenn jemand dich kritisiert ohne Grund, weil er dich beneidet. Das heißt, das ist ein Lob. Er sagt, du hast was Tolles gemacht. Ne? Deswegen, wenn jemand dich ohne Grund kritisiert, nimm das entgegen als ein Lob, dass wir im Sinne Jesu handeln. Ne? Hier Matthäus 5,11. Um meinetwillen, wenn wir das Wort Jesu verkündigen und kritisiert werden, dann erkennen wir, dass wir im Sinne Jesu handeln, dass wir wirklich Jesu Vertreter sind, dass das, was wir sagen und tun, im Einklang ist mit unserem Meister, mit unserem Gott, weil er auch ohne Grund gehasst wurde. Amen. Halleluja. Jetzt lass mich die drei Fragen noch lesen, die wir gleich besprechen werden zur Überprüfung. Nummer 1. Nenne biblische Beispiele, wenn das Volk Gottes sich gegen ihre Leitung rebellierte. Punkt Nummer 2. Was motiviert die Unruhestifter und Kritiker, dies zu tun? Und Nummer 3. Warum sollen wir nicht das Handtuch werfen, wenn wir Opfer von Kritik geworden sind? Amen. Gott segne euch.